Schlag bitte gemeinsam mit mir die Bibel auf. 1. Johannes Kapitel 5, ab Vers 13 bis Vers 21. Wir lesen den Bibeltext gemeinsam zu der letzten Predigt aus unserer Predigtreihe aus dem 1. Johannesbrief. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht zum Tod sündigen, es gibt Sünde zum Tod. Nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wir leben in einer sehr unsicheren Welt. Es gibt Unsicherheiten, wenn es um Finanzen, um Hab und Gut, um Gesundheit, um Arbeit, um Menschen, ja, und so weiter geht. Und passend dazu ein Zitat des Schriftstellers Joachim Ringelnatz, das uns allen bekannt ist. Sicher ist, dass nichts sicher ist, selbst das nicht. Man kann sich also auf nichts verlassen, auf nichts Materielles, auf nichts Physisches und manchmal auch gar nicht auf Menschen. Und der erste Johannesbrief ist an eine Gemeinschaft von Christen gerichtet, die sehr viel mit falschen Lehren und mit Irrlehren zu tun gehabt haben. Und diese Irrlehren kamen durch Irrlehrer, die in der Gemeinde waren, die sogenannten Gnostiker. Und sie haben versucht, ihre Philosophie, die Gnosis, in die Gemeinde einzubringen. Und so kam es zu Spaltungen. Und es bedrohte sogar die verbliebenen Gemeindemitglieder. Es bedrohte ihren Glauben und die Unsicherheit machte sich breit. Und ähnlich ist es in unseren Tagen. Wir sind auch manchmal unsicher. Und der christliche Glaube ist auch heute noch unter Beschuss. Und Menschen sind auch unsicher in ihrem Glauben. Ich denke, da geht es uns allen manchmal so. Doch Johannes schrieb diesen Brief, genau mit diesem Gedanken, um diese Irrlehrer zu bekämpfen, diese Irrlehren zu bekämpfen. Aber nicht nur das, sondern er wollte auch die Christen ermutigen, am Glauben festzuhalten. Und wir sind jetzt in unserer Predigtreihe am Ende des ersten Johannesbriefes angelangt. Und hier ist es Johannes nochmal ein Anliegen, das, was er bisher geschrieben hat, zu betonen und dem Leser, also auch uns, 5 christliche Gewissheiten mitzugeben und bewusst zu machen. Und diese 5 christlichen Gewissheiten finden wir genau in diesem Text, in dem heutigen Text, also die Verse 13 bis 21 aus Kapitel 5. Und dieser Textabschnitt verwendet das Wort Wissen, um diese Gewissheiten zu betonen. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Also 5 christliche Gewissheiten. Die erste Gewissheit finden wir in Vers 13. Da steht: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und dieser Vers 13 ist wirklich ein Schlüsselvers. Der Schlüsselvers. Es ist der Höhepunkt dieses Briefes. Und er sagt was ganz Wichtiges aus. Nämlich diejenigen, die an den Namen Gottes glauben, die haben das ewige Leben. Wir können wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und Johannes hat in diesem Brief die christliche Lebensweise hervorgehoben. Und dadurch wird auch klar, und er sagt es auch, dass wenn die Kennzeichen der Kinder Gottes sichtbar sind, dann können wir Gewissheit haben, dass die Kinder Gottes errettet sind. Sie sind Kinder Gottes und sind errettet, wenn die Kennzeichen sichtbar sind. Und wir haben in den bisherigen Predigen einiges darüber gehört. Und wenn ich da ein paar Stichworte nennen könnte zu diesen Kennzeichen, dann ist es die, wie wir also über Jesus denken, die Sichtweise über Jesus, Umgang mit Sünde, dann das Thema der Liebe und Gehorsam. Und das sind Fundamente des Glaubens. Diejenigen, die daran festhalten, können sicher sein, dass sie errettet sind, dass sie ewiges Leben haben. Und ein ernsthaft authentischer Glaube wirkt sich im Leben aus. Und es wird sichtbar, dass man errettet ist. Wenn wir jetzt auf das Johannesevangelium schauen, das hat ja auch Johannes geschrieben, dann weiß der Zweck des Johannesevangeliums, Ungläubige zum Glauben zu führen. Das sehen wir in Kapitel 20, Vers 31 des Johannesevangeliums. Und der Zweck des ersten Johannesbriefes ist es also, die Gläubigen die Sicherheit zu vermitteln, dass sie ewiges Leben haben. Und das ewige Leben ist göttlicher Art und hängt ganz stark und ist ganz stark mit der Beziehung zu Jesus, Beziehung zu Gott verbunden. Und dieses ewige Leben beginnt schon hier. In der Fülle werden wir es aber erst bei Gott erleben. In seiner Gegenwart. Aber das ist die Gewissheit, mit der Johannes diesen Textabschnitt beginnt. Die Gewissheit des ewigen Lebens. Die zweite Gewissheit finden wir in den Versen 14 und bis 17. Und da sagt Johannes etwas über das Gebet. Er führt es nicht ausführlich aus, sondern beginnt zuerst allgemein und wird dann spezifischer, denn er möchte einen Punkt aufzeigen. Da steht: Und dies ist die Zuversicht, oder in einer anderen Übersetzung die Freimütigkeit, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Errettete Menschen also, die das ewige Leben haben, können mit absoluter Zuversicht wissen, dass Gott ihre Gebete hört. Gott hört unsere Gebete, so wie ein Vater das, was ein Kind zum Vater sagt, hört. Und wir kennen die Bibelstelle, wo wir aber oder wo wir Papa sagen können zu Gott. Er ist wie ein Vater zu uns. Und wir können zu ihm kommen und er hört uns. Wir können mit dem zu ihm kommen, was wir auf dem Herzen haben. Das können wir ihm sagen. Er hört uns. Johannes fügt aber noch eine Bedingung hinzu. Nämlich, Gott hört uns, wenn wir nach seinem Willen beten. Und das ist scheinbar auch der Schlüssel zu Gebetserhörungen. Ein Gebet nach seinem Willen, nach Gottes Willen, ist immer ein Gebet in Übereinstimmung mit dem, was Gott möchte. Mit dem, was Gott wichtig ist. Und nicht einfach das, was wir uns wünschen. Gott ist ja kein Wunschautomat. wo wir ein, zwei Gebete hineinstecken und dann kommen erfüllte Wünsche raus. Gott ist also nicht dafür da, unsere ja, vielleicht sogar selbstbezogenen Wünsche zu erfüllen. Gott hört die Gebete seiner Kinder, aber er erhört sie nicht immer in der Art und Weise, wie sie das wünschen. Er erhört unsere Gebete nicht immer so, wie wir das wünschen, wie wir es wollen. Er kennt uns besser, er weiß, was gut für uns ist, was das Beste für uns ist. Und manchmal lässt er sich Zeit, manchmal erhört er unsere Gebete gar nicht, aber wir können darauf vertrauen, dass er Gott ist, dass er weiß, was gut ist für uns und für die Welt und für die ganze Menschheit. Wir wissen also, dass Gott Gebete erhört, die nach seinem Willen sind. Und seinen Willen erfahren wir aus seinem Wort, aus der Bibel, aus der Schrift. Und echte Gläubige suchen den Willen Gottes und nicht den eigenen Willen. Und das spiegelt sich eben auch im Gebet wider. Johannes erinnert uns eben daran, dass Gott oder das Gebet kein Werkzeug ist, kein Werkzeug, um Gott unseren Willen überzustülpen, um ihn dazu zu bewegen, das, was wir wollen, zu tun. So kann man auch Gebet als den Weg sehen, um unseren Willen seinem Willen unterzuordnen. Also, wenn wir seinen Willen erkennen und uns danach ausrichten, dann erhört Gott unsere Gebete. Doch was können solche Gebete sein? Gebete nach dem Willen Gottes. Was sind biblische Gebete? Und wir haben da natürlich einige Beispiele in der Bibel. Wir brauchen ja nur die Bibel aufzuschlagen und zu lesen. Beispielsweise erfahren wir in 1. Timotheus, Kapitel 2, Abvers 3, dass Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, wir können dafür beten. Es ist Gottes Wille. Wir wissen aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3, dass Gott unsere Heiligung und unsere sexuelle Reinheit möchte. Wir können dafür beten. Und solche Gebete beinhalten den allgemeinen Willen Gottes. Aber es gibt noch einen besonderen Willen Gottes, einen Willen Gottes für jeden persönlich, ja, für jeden Tag. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass dieser besondere Wille Gottes immer abhängig von dem allgemeinen Willen Gottes ist. Und darum ist es wichtig, dass wir uns von seinem Geist führen lassen, damit wir das, was wir in seinem Wort lesen, damit wir seinen Willen auch jeden Tag, dass wir uns diesen Willen bewusst sind und uns in Erinnerung rufen. Natürlich sind es spezifische Situationen, ob es der Berufswunsch ist oder wenn soll ich heiraten und Investitionen und andere Entscheidungen. Aber Johannes geht auf diese Sachen gar nicht ein. Er geht zwar von dem allgemeinen Willen Gottes, vom allgemeinen Gebet wird er spezifischer zu einem bestimmten Gebet, nämlich zur Fürbitte, das heißt das Einstehen für andere. In den Versen 16 und 17. Da steht, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht zum Tod sündigen. Und in diesen Versen wird beschrieben, wie wir in der Gemeinde mit Sünde umgehen sollen. Wenn wir einen Bruder oder eine Schwester sündigen sehen, dann sollen wir damit zu Gott gehen. Dann sollen wir für diese Person beten. Und wir sollen nicht zu anderen Geschwistern gehen, um mit ihnen darüber zu reden. In erster Linie sollen wir zu Gott gehen. Und Gott, was wird Gott dann machen? Gott wird dieser Person, die gesündigt hat, wieder zum Leben führen, zum wahren christlichen Leben. Wird auf den rechten Pfad rücken. Das geschieht aber, wenn die Sünde nicht zum Tod ist. Fügt hier Johannes an. Was ist die Sünde zum Tod? Vielleicht habt ihr euch auch diese Frage gestellt. Es kommt auch nur im Johannesbrief vor, in diesem Johannesbrief, sonst nirgendwo. Wir finden das sonst nirgends. Und viele Theologen haben sich da Gedanken darüber gemacht, was es sein könnte. Und viele haben ihre Meinung. Und es gibt sehr viele Diskussionen darüber, was die Sünde zum Tod ist. Die katholische Kirche hat eine Liste angeführt mit Todsünden. Was ist die Sünde zum Tod? Manche sagen, dass es die Sünde, die den Tod nach sich zieht. So wie bei Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5. Die gesündigt hatten und sofort tot umfielen. Andere wiederum sagen, dass es sich bei der Sünde zum Tod um die Lästerung des Heiligen Geistes handelt, wie es in Markus 3 beschrieben ist. Dass es eine unvergebbare Sünde ist. Und wir können sehr viel Zeit damit verbringen, um zu denken, was es ist. Aber am besten ist es, glaube ich, wenn wir in den Zusammenhang anschauen. Also den Kontext des Johannesbriefes, um herauszufinden, was die Sünde zum Tod ist. Und da finden wir heraus, dass die gnostischen Irrlehrer, also die Antichristen, wie sie zu Beginn des Briefes genannt werden, sich gegen Jesus und seine Lehren gestellt hatten und schließlich auch die Gemeinde verlassen hatten. Sie waren sozusagen verstockt und nahmen das Evangelium nicht an. Und sie nahmen dadurch auch die Vergebung Jesu nicht an. Und in diesem Zusammenhang ist die Sünde zum Tod ein verhärtetes Herz. Also ein Herz, das sich der Wahrheit Gottes entgegensetzt. Solchen Menschen ist es egal, ob sie jetzt da gesündigt haben oder nicht. Also sie empfinden nichts dabei, sie denken sich nichts dabei, Sünde ist unwichtig. Sünde beeinflusst mich nicht. Es interessiert sie nicht, wenn sie gesündigt haben. Darum wollen sie auch die Vergebung Jesu nicht. Warum auch? Das verstehen sie nicht. Es ist so ähnlich, wie wenn jemand von einer Giftschlange gebissen wird und das einzige Gegenmittel ablehnt, ja, dann führt das unweigerlich zum Tod. Und genauso ist es, wenn jemand das einzige Gegenmittel gegen die Sünde nicht annimmt, dann führt das unweigerlich zum ewigen Tod. Und ewiger Tod ist einfach das ewige Getrenntsein vom Leben oder vom Lebensspender, von Gott. Doch scheinbar ist Johannes auch ein wenig unsicher, ob man für solche Menschen überhaupt beten soll. Das lässt er offen. Er schreibt in Vers 16, es gibt Sünde zum Tod. Nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Also er sagt uns nicht klar, ob wir für solche Menschen beten sollen oder nicht. Er lässt das offen. Auf jeden Fall schreibt er, dass wir für Geschwister beten sollen, die gesündigt haben. Und das bedeutet, dass wir solche Menschen nicht verurteilen sollen, sondern in Liebe begegnen, ihnen Liebe zeigen sollen und dadurch auch für sie bei Gott einstellen sollen in Gebet, Fürbitte. Und Gott wird sie wieder zum wahren Leben, zur Beziehung zu ihm führen. Er wird ihnen das klar machen. Er wird ihnen zeigen, wo sie wieder Buße tun können. Und das ist ein Gebet nach dem Willen Gottes. Ein spezifisches Gebet, das Johannes hier anführt. Und wir können diese Gewissheit haben, dass Gott solche Gebete erhört. Er kann auch andere Gebete erhören. Aber ganz klar und sicher, er hört solche Gebete. Die dritte Gewissheit finden wir in Vers 18. Es ist die Gewissheit über die Freiheit von der Sünde. Und da lesen wir in Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Und dieser Vers ist je nach Übersetzung etwas schwierig zu verstehen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es stellt sich nämlich die Frage, ja, wer wen bewahrt? Ja, jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Was heißt das, wer bewahrt wen? Bewahren wir uns selbst? Wie ist das zu verstehen? Und wenn wir die Grammatik genauer anschauen, dann finden wir da diese Pronomen. Jeder und der. Jeder meint natürlich jeden Einzelnen. Und der, in diesem Fall, meint eine bestimmte Person. Also ganz spezifisch. Nicht irgendjemand, sondern eine Person. Und somit können wir diesen Vers ungefähr so umschreiben, jeder, der aus Gott geboren ist, also nämlich alle echten Christen, sündigen nicht, sondern werden von dem einen bewahrt, der aus Gott geboren ist, nämlich Jesus. Also alle Christen werden von Jesus bewahrt. Am Anfang des Briefes haben wir erfahren, dass ein Christ nicht perfekt ist und nicht sündlos ist. Und wenn er sündigt, dann sündigt er nicht aus Gewohnheit. Ein echter Christ lebt nicht in der Sünde. Die Sünde ist nicht sein Leben. Und weil ein Erretteter frei ist, muss er auch nicht mehr sündigen. Er ist ja von der Sünde frei. Und wenn er sündigt, dann fühlt er sich unwohl dabei. Das treibt ihn richtig zur Buße. Er bereut und er bekennt seine Sünde. Er fühlt sich nicht wohl in der Sünde. Das macht den Unterschied zwischen einem wahren Christen und einem falschen. Und Gott vergibt dann, wegen Jesus. Als gläubige Christen sind wir eben nicht gefeit vor Versuchungen des Bösen. Aber wir erfahren hier, dass Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist, um die Werke des Bösen zu zerstören. In Kapitel 3, Vers 8 steht das. Jesus ist stärker als der Teufel. Er bewahrt uns. Und wir kennen die Stelle aus Johannes 10, 28, wo Jesus sagt, dass niemand die Gläubigen aus der Hand Gottes reißen kann. Das passt eben mit diesem Vers 18 zusammen. Nämlich, dass Jesus seine Kinder bewahrt und dass das Böse sie nicht antasten kann. Es gibt zwei schlechte Extreme, wie man über die Macht des Bösen denken kann. Entweder man glaubt nicht daran, ja, es gibt kein Böses, es gibt den Bösen nicht, es gibt keine Sünde. Oder man glaubt, dass der Böse so mächtig ist, dass man ihm gar nicht widerstehen kann. Das sind zwei Extreme. Und das stimmt nicht. Wir haben sicher alle mit der Sünde zu kämpfen. Wir können aber zuversichtlich und mutig sein. Es gibt jemanden, der uns bewahrt, der uns die Freiheit von der Sünde geschenkt hat. Und das ist Jesus. Wir müssen nicht mehr sündigen. Und das ist die christliche Gewissheit, über die Johannes in Vers 18 schreibt. Die Gewissheit über die Freiheit von der Sünde. In Vers 19 finden wir die vierte Gewissheit, die Gewissheit, dass wir zu Gott gehören. Und wir lesen, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Und Johannes stellt hier mutig in einem Satz zwei wichtige Aussagen als Kontraste zusammen. Für ihn gibt es nur zwei Möglichkeiten. Es gibt die Erretteten und die Nicht-Erretteten. Also richtig schwarz-weiß. Es gibt nichts dazwischen. Entweder man ist ein Kind Gottes oder man ist es nicht. Und aus dem nächsten Vers verstehen wir und erfahren wir, dass das klar von der Beziehung zu Jesus abhängt. Wenn wir also Jesus als Retter und Heiland angenommen haben, als Herr angenommen haben, dann sind wir errettet. Dann gehören wir zu Gott. Alistair Begg sagte in einer Predigt zu diesem Vers, dass das die christliche Sichtweise über die Gesellschaft ist. Also ich versuche das mit meinen Worten so wiederzugeben. Alle anderen erkennen das nicht. Das erkennen wirklich nur die Christen. Viele Menschen wissen nicht über die Wahrheit, dass die Welt unter der Kontrolle des Bösen ist. Wir wissen aber aus der Schrift, dass der Böse nicht allmächtig ist, sondern nur eine gewisse Zeit Macht bekommen hat. Und diese gewisse Zeit nutzt Gott für seine Zwecke. Und das lässt sich daran erkennen, dass die Welt Freiheit möchte, aber immer mehr versklavt wird. Der Teufel bietet immer Autonomie an, also Selbstbestimmung oder Unabhängigkeit an. Letztendlich ist das nur eine Illusion, eine Täuschung. Man ist nie wirklich frei und nicht selbstbestimmt und nicht unabhängig. Das Weltsystem ist in der Gewalt des Bösen. Das merken wir, wenn wir um uns herum schauen. Ja, Politik, im sozialen Umfeld, ja sogar Religion, überall in der Erziehung, im Sport, ja, man kann alles anführen. Wenn wir genau schauen und um uns herum, dann sehen wir genau das. Das ist in der Gewalt des Bösen ist. Und darum sagt Johannes in diesem Brief, im Kapitel 2, Vers 15, dass wir die Welt nicht leben sollen. Denn die Welt wird vergehen. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Darum soll unser Fokus nicht auf das Weltliche sein, sondern auf das Göttliche, auf das Unvergängliche. Und dieser Kontrast, den Johannes hier anführt, ist vielleicht das Wichtigste, was ein Mensch überhaupt wissen kann. Es ist wichtig zu wissen, dass wir zu Gott gehören und wie die Welt ist. Das bewahrt uns vor den Versuchungen dieser Welt. Und es bewahrt uns davor, diese Welt zu lieben und anzubeten. Also durch die Errettung Jesu können wir die Welt recht beurteilen und wir können somit die Gewissheit haben, dass wir zu Gott gehören. Und diese Gewissheit soll unser Leben bestimmen, damit wir ein Segen für unsere Umwelt sind, damit wir zur Ehre Gottes Positives bewirken können in unserer Umwelt. Obwohl das Böse und der Böse die Welt kontrolliert. In den letzten zwei Versen nennt uns Johannes die fünfte Gewissheit. Und das ist auch gleichzeitig der Dreh- und Angelpunkt seiner Verkündigung und überhaupt der christlichen Botschaft. Es ist die Gewissheit, dass Jesus Gott ist. Er schreibt, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ganz klar widerspricht Johannes der gnostischen Lehre, dass Jesus nicht Gott ist. Oder dass man durch Jesus nicht zum ewigen Leben kommt und nicht errettet ist. Johannes widerspricht das hier ganz deutlich. Johannes sagt auch in seinem Evangelium, dass Jesus gekommen ist, um uns Gott, den Vater, zu zeigen, so wie er ist. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat gezeigt, wer Gott ist und wie er ist. Somit können wir auch nur durch Jesus zu Gott kommen. Und durch Jesus ist auch Johannes zu Gott gekommen, durch seine persönliche Beziehung zu Jesus. Wir wissen aus Markus 3, Vers 17, dass Johannes als Sohn des Donners genannt wurde. Und durch die göttliche Liebe Jesu wurde er verwandelt und verändert. Von einem Sohn des Donners zu einem Apostel der Liebe. Das ist ein göttliches Wunder. Und darum kann er als Augenzeuge auch bezeugen, dass Jesus Gott ist. Darum hat er das Johannesevangelium geschrieben. Darum hat er diesen Brief geschrieben. Und als direkter Augenzeuge ist er sich gewiss, dass Jesus Gott ist. Und er teilt uns das mit. Und so können wir auch Gewissheit haben, dass Jesus Gott ist. In dem letzten Vers gibt Johannes seinen Lesern noch eine abschließende Ermahnung, denn er sagt in Vers 21, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und im Kontext bezieht sich Johannes sicher auf die Gnosis, auf die Lehre der Gnosis, auf diese philosophische Strömung, auf die weltliche Philosophie der damaligen Zeit. Denn es kann auch eine Philosophie zum Götzen werden. Alles, was wir statt Gott glauben, alles, womit wir Gott ersetzen, kann ein Götze werden. Also ein Ersatzgott. Und somit will er seine Lesern warnen und ermahnen, sich vor falschen Lehren zu hüten. Vor diesen Lehren, die Jesus nicht anerkennen. Ob es in der Esoterik New Age ist oder was auch immer. Oder die Gnosis eben. Johannes versichert uns, dass Jesus Gott ist. Und so sind wir nun am Ende des Johannesbriefes, des ersten Johannesbriefes angelangt. Und wir haben viel über das authentische Christsein gehört. Wir haben viel über die Tests gehört, damit sich auch jeder selbst überprüfen kann und schauen kann, ja, wo stehe ich, wo bin ich? Und damit jeder von uns auch authentisches Christensein von falschem Christsein unterscheiden kann. Und Johannes gibt uns hier zum Schluss diese fünf christliche Gewissheiten. Die Gewissheit des ewigen Lebens, die Gewissheit des erhörten Gebets, die Gewissheit über die Freiheit von der Sünde, die Gewissheit, dass wir zu Gott gehören, die Gewissheit, dass Jesus Gott ist. Und als wahre Kinder Gottes können wir diese Gewissheiten haben. Und wir können zuversichtlich sein und so in der Liebe Gottes leben. So auch der Titel unserer Predigtreihe. Wenn die Welt so viele Unsicherheiten bietet, dann können wir Gewissheiten in unserem Glauben haben. Das hat ewigen Bestand. Und damit können wir uns gegenseitig ermutigen und ein Leben führen zur Ehre Gottes.